Die Radio Wissen. Update.
Jeder, der Hongkong liebt, sollte jetzt aufstehen und sollte die Regierung wissen lassen, was wir wollen. Wir wollen Demokratie.
In China und Hongkong war heute Nationalfeiertag und das hat wieder tausende Menschen in Hongkong auf die Straße gebracht. Zu Massenprotesten gegen die chinesische Zentralregierung, die seit mehreren Tagen jetzt schon laufen. Die Proteste sind unser Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
2017 wird in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong eine neue Regierung gewählt. Die Kandidaten, die antreten, werden allerdings nicht von den Bürgern bestimmt, sondern von der chinesischen Zentralregierung in Peking. Viele Hongkonger möchten mehr Demokratie und gehen deshalb auf die Straße. Auch heute wieder, die meisten hatten nämlich frei. Zum ersten Mal wurde heute auch im Touristenviertel am Hongkonger Hafen demonstriert. Viele hatten Angst, dass die Polizei wieder heftig reagiert. Es blieb aber ruhig, berichtet ARD-Fernsehkorrespondentin Christine Adelhardt.
Wären hier nicht Tränengas und Pfefferspray zum Einsatz gekommen vor einigen Tagen und würde dieser Schrecken den Menschen hier nicht noch in den Gliedern sitzen, dann würde ich sagen, es scheint hier wie eine Volksfeststimmung. Viele haben den Feiertag genutzt, um hierher zu kommen. Weit und breit ist keine Polizei zu sehen, alles verläuft sehr friedlich. Für die Machthaber in Peking ist das ein enormes Problem. Die unternehmen alles, damit Berichterstattung über die Ereignisse in China jedenfalls nicht ankommt. Zu groß ist die Angst in Peking, dass sich Bürger dort auch solidarisieren könnten.
Die Menschenrechtsorganisation China Human Rights Defenders spricht davon, dass die Behörden in China in den Großstädten verstärkt gegen Aktivisten vorgehen, die sich mit den Hongkongern Demonstranten solidarisieren. Etwa 20 sollen in den letzten Tagen festgenommen worden sein. Zum Beispiel eine Aktivistin, die aus Solidarität ein Foto von sich im Internet gepostet hatte, im Zusammenhang mit den Massenprotesten in Hongkong. In den chinesischen Medien wird darüber aber nicht berichtet und auch von den Protesten in Hongkong war heute keine Rede. Stattdessen wurden da heute die Feiern zum chinesischen Nationalfeiertag übertragen, mit einer Fahnenzeremonie auf dem Platz des Himmlischen Friedens, dem Tiananmen-Platz in Peking. Bei den Feiern war auch der Hongkonger Regierungschef Long Chun-ying dabei. Er hat in einer Rede nochmal versucht, die Hongkonger zu besänftigen.
Es ist verständlich, so Long, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ein Reformpaket aussehen sollte. Aber es ist doch auf jeden Fall besser, allgemeine Wahlen zu haben als keine. Es ist doch besser, im Wahllokal eine Stimme abgeben zu können, als zu Hause im Fernsehen zu sehen, wie ein kleines Wahlkomitee abstimmt.
Aber die Hongkonger wollen mehr, besonders die jungen Leute. Die haben die Kolonialzeit der Briten zwar nicht mehr mitgekriegt, sie wollen die Freiheiten von damals aber behalten. Unser Korrespondent Markus Rimmele meint:
Hongkong ist schon ein sehr spezieller Ort. Also es ist eine chinesische Stadt und hat ja auch kulturell sehr viel Chinesisches, ist aber gleichzeitig sehr stark westlich geprägt durch die britischen Zeiten und durch dieses Erbe der Briten, Dinge wie eben Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Das alles ist den Hongkongern lieb und teuer. Und sie haben den Eindruck, dass Peking Stück für Stück das autoritäre System des Festlandes hier überstülpen will. Und deshalb gehen sie hier auf die Straße.
Die Studenten, von denen die Proteste ausgegangen sind, haben dem Hongkonger Regierungschef heute ein Ultimatum gestellt. Er soll bis spätestens morgen zurücktreten, sonst wollen die Studenten öffentliche Gebäude besetzen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz schauen viele nach Hongkong und auf die Massenproteste. Die werden dort oft als Umbrella Revolution, also als Regenschirmrevolution bezeichnet, weil sich die Demonstranten mit Schirmen vor Tränengas geschützt hatten. Auf Facebook schreibt Max Schade: Wäre schön, wenn sich die Demokratiebewegung in ganz China ausweitet. Noch ein Tiananmen-Massaker kann sich die Führung nicht erlauben. Ähnlich sieht es auch Walter Gleichmann. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt fürchtet den ganz großen Aufstand. Hongkong war schon immer der Zentralregierung in Peking ein Dorn im Auge. Wie lange halten die in mittelalterlichen Verhältnissen lebenden Menschen in den Provinzen noch ruhig? Die Abschottungs- und Verdummungspolitik funktioniert nicht ewig. Lukas Adda ist da skeptischer und twittert: Man hat ein wenig Angst davor, wie lange sich das China noch anschaut und was als Reaktion oder Antwort folgt. Steffen Schade meint auf Facebook: Der Chinese pfeift auf die Kritik aus dem Ausland. Wann wird das endlich mal den Leuten klar? China macht, was China will. Weder die USA noch Russland noch die EU werden mehr machen als den Zeigefinger heben und böse, böse rufen. Ohne China ist die Welt sehr schnell still und nix geht mehr. Viele solidarisieren sich mit den Protesten in Hongkong, so auch Brett Salinger auf Twitter. Beeindruckend, die Menschenmassen, die in Hongkong wieder auf die Straßen gehen. Haltet durch, die Welt schaut auf euch. Einige teilen Fotos von Demonstranten, die Regenschirme über Polizisten halten. So auch Mario Sixtus, der dazu kommentiert, die wahrscheinlich höflichsten Rebellen der Welt.
Was sonst noch wichtig war?
Das Bundeskabinett hat die sogenannte Mietpreisbremse beschlossen, allerdings mit vielen Ausnahmen. Mit der Bremse will die Politik erreichen, dass die Mieten nicht mehr so stark steigen. Wenn ein neuer Mieter einzieht, darf die neue Miete höchstens 10% über dem ortsüblichen Niveau liegen. Das gilt aber nur für Gegenden mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Der Deutsche Mieterbund kritisiert, dass die Regel nicht gilt bei Neubauten und wenn Wohnungen frisch saniert wurden. Verbraucherschutzminister Heiko Maas wertet seine Mietpreisbremse trotzdem als Erfolg.
Wir werden im nächsten Jahr die Mietpreisbremse im Gesetz haben. Das heißt, Mietpreissteigerungen um 20, 30, 40% wird es so nicht mehr geben bei Wiedervermietung.
Die Opposition meint, das Ganze ist keine Mietpreisbremse, sondern ein Mietpreisbeschleuniger, weil es eben so viele Ausnahmen gibt und weil Vermieter die Mieten einfach nochmal erhöhen könnten, bevor es das neue Gesetz gibt. Und die Opposition meint, das grundsätzliche Problem mit den hohen Mieten wird dadurch nicht gelöst. Bernd Rixinger von den Linken sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF,
das eigentliche Problem ist, dass sich Bund und Länder aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen haben und für Menschen mit Durchschnittseinkommen oder niedrigen Einkommen einfach kein bezahlbarer Wohnraum existiert.
Das Deutsche Studentenwerk meint, besonders für junge Leute werden die neuen Regeln nichts ändern. Generalsekretär Achim Meyer auf der Heide.
Die Mietpreisbremse wird natürlich vorrangig die schützen, die lange wohnen. Aber wir haben natürlich gerade bei den Studierenden eine hohe Fluktuation. Und bei jeder Neuvermietung kann natürlich erhöht werden. Und das ist das Problem.
Was sich auf jeden Fall auch ändern wird, in Zukunft muss derjenige den Makler zahlen, der ihn beauftragt hat. Und das ist meistens der Vermieter. Mieterverbände haben Angst, dass die Kosten auf die Miete umgelegt werden. Und die Makler haben Angst, dass sie nicht mehr so viele Aufträge bekommen. Sie wollen vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Nicht nur die Mieten steigen immer weiter, auch etwas anderes wird ab dem nächsten Jahr auf jeden Fall teurer, schon wieder teurer muss man fast sagen, nämlich Briefe verschicken. Das Porto für Standardbriefe soll wieder um 2 Cent steigen. Ein Brief kostet dann nicht mehr 60 Cent, sondern 62 Cent. Bei der Bundeswehr sind weitere Technikmängel festgestellt worden. Laut dem Verteidigungsministerium wurden bei Kontrollen am Kampfflugzeug Eurofighter Produktionsfehler entdeckt. Die Flugzeuge dürfen deshalb nicht mehr 3000 Stunden fliegen, sondern nur noch die Hälfte. Die Bundeswehr will jetzt erstmal keine weiteren Jets dieses Typs kaufen. Das Verteidigungsministerium sagt aber, die Probleme sind nicht gravierend, die 1500 Flugstunden reichen. In Deutschland steigt die Zahl radikaler Salafisten. Der Verfassungsschutz geht mittlerweile von 6.300 Anhängern aus. 10-15% davon gelten als sogenannte Gefährder. Sie stehen unter ständiger Beobachtung der Verfassungsschützer, weil sie verdächtigt werden, Anschläge zu planen. Nach Erkenntnissen der Ermittler haben sich mittlerweile regelrechte Salafisten-Hochburgen gebildet, zum Beispiel in Bonn. Der Präsident vom Verfassungsschutz in NRW, Burkhard Freier, erklärt den Zulauf zu den Salafisten so.
Alle terroristischen Organisationen wie Al-Qaida oder IS jetzt in Syrien, Irak oder Al-Shabaab, also alle, die irgendwo in der Welt agieren, finden Zuspruch durch hier lebende, quasi in Deutschland geborene Salafisten, weil sie deren Ziel auch verinnerlichen immer mehr, nämlich versuchen, einen islamistischen Staat zu errichten, notfalls auch mit Gewalt.
Die NATO hat einen neuen Generalsekretär. Seit heute Vormittag ist Jens Stoltenberg offiziell im Amt. Er war früher norwegischer Ministerpräsident. Er folgt auf den Dänen Anders Fogh Rasmussen. Der war 5 Jahre lang im Amt. Stoltenberg muss sich vor allem mit der Rolle der NATO im Ukraine-Konflikt beschäftigen. In seiner Antrittsrede hat er Russland kritisiert mit den Worten, dass die russische Regierung in der Ukraine bis heute internationales Recht breche.
Was noch wichtig wird.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet morgen darüber, ob Hamburg die Elbe vertiefen darf. Der Plan ist, dass die Elbe so vertieft wird, dass große Containerschiffe immer in den Hamburger Hafen einfahren können, auch wenn Ebbe ist. Umweltverbände hatten gegen die Vertiefung geklagt.
Und sonst in der Welt?
Das UNO-Millenniumsziel, die Kindersterblichkeit weltweit drastisch zu senken, wird voraussichtlich nicht erreicht. Laut einer Studie aus dem Fachmagazin The Lancet wird es wahrscheinlich nur wenigen Staaten gelingen, die Kindersterblichkeit bis Ende 2015 im Vergleich zu 1990 um 2/3 zu senken. Als einen der Gründe nennen die Forscher, dass es nicht so gut wie erhofft gelingt, Infektionskrankheiten wie Lungenentzündung, aber auch Malaria und Durchfall zu bekämpfen. Im letzten Jahr sind weltweit mehr als 6 Millionen Kinder unter 5 Jahren gestorben. Besonders hoch ist die Kindersterblichkeit in China, in der Demokratischen Republik Kongo, in Indien, Nigeria und Pakistan. Russland will im nächsten Jahr keine Schüler mehr in US-amerikanische Gastfamilien schicken. Jedenfalls nicht mit dem Programm Future Leader Exchange, mit dem in den letzten 20 Jahren mehr als 8000 russische Schüler eine Zeit lang in amerikanischen Gastfamilien leben konnten. Der russische Kinderschutzbeauftragte warf den USA grobe Verstöße vor. Es habe mehrere Fälle gegeben, bei denen russische Eltern die direkte Rückkehr ihrer Kinder gefordert hätten und die US-amerikanischen Gastfamilien das verzögert hätten. Ein Sprecher des russischen Außenministeriums sagte, dass russische Schüler auch an gleichgeschlechtliche Paare vermittelt wurden. Das sei eine moralische Gefahr und verstoße gegen russische Gesetze. Der US-amerikanische Botschafter in Russland teilte mit, dass er den Schritt bedauere. In Hollywood dürften Paparazzi es künftig schwerer haben, Promis per Kameradrohnen vor die Linse zu bekommen. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die die Privatsphäre besser schützen sollen. Darunter ist ein Gesetz, das den Einsatz von Kameradrohnen verbietet, um Aufnahmen von persönlichen und familiären Aktivitäten zu machen. Davon dürften vor allem Prominente profitieren.
Wissensnachrichten.
Den Norwegern geht's gut, das ist nichts Neues. Die Skandinavier liegen ja bei Rankings immer vorn, egal um was es geht, ums Bildungssystem, ums Wohlbefinden. Und jetzt gibt es noch eine neue Bestnote für Norwegen. Der Global Age Watch Index sagt, in Norwegen geht es alten Menschen weltweit am besten. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat sich das Ranking angeschaut. Tina, was ist das, dieser Global Age Watch Index?
Das ist der Index, den die Organisation Help Age jedes Jahr rausgibt und der zeigt, wie es älteren Menschen in 96 Ländern dieser Welt geht.
Und wo geht's Ihnen gut, also abgesehen von Norwegen?
Auf Platz 2 kommt Schweden nach Norwegen, dann die Schweiz. Deutschland ist auf dem 5. Platz und am schlechtesten geht es den Senioren in den Palästinensergebieten, in Mosambik und Afghanistan.
Also kann man eigentlich sagen, die reichen Länder liegen vorne und die armen hinten?
Das kann man nicht, weil es nicht nur um Geld, sondern auch um Bildungsangebote oder zum Beispiel Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln geht. Die Türkei landet zum Beispiel sehr weit hinten auf Rang 77, weil da die Bildungsangebote für Senioren so schlecht sind. Mexiko dagegen kommt auf Platz 30, weil dort eine staatliche Rente eingeführt wurde und sowas hat immer einen positiven Effekt auf das Land.
Ja, aber eigentlich nur für die Senioren, oder?
Nee, nicht nur. Wenn es den Senioren finanziell besser geht, dann geht es auch allen anderen besser. Dann müssen zum Beispiel die Kinder nicht mehr arbeiten gehen, um die Familie mitzuernähren, sondern können eben in die Schule.
Nicht nur Norwegen kann sich heute also über eine Auszeichnung freuen, auch ein Unternehmen hat heute einen Preis bekommen, Nestle nämlich. Allerdings bezweifle ich, dass sich Nestle über diesen Preis freut.
Es handelt sich nämlich um den goldenen Windbeutel, mit dem die Verbraucherorganisation Foodwatch die dreisteste Werbelüge auszeichnet. Bekommen hat Nestle den für eine Mahlzeit zum Trinken für Kinder ab 10 Monaten. Die Werbung erwecke den Eindruck, das Produkt sei besonders gesund, kritisiert Foodwatch. Dabei könnten solche Getränke Karies und Übergewicht verursachen. Auf Platz 2 wählten die Verbraucher eine Hühnersuppe ohne Hühnerfleisch von Knorr und auf dem 3. Platz ein Vitaminwasser des Coca-Cola-Konzerns.
Ihr habt heute in den Wissensnachrichten auch euch noch angeschaut, wie sich aus den Handgelenksknochen von Dinosauriern die Flügel entwickelt haben von heutigen Vögeln.
Genau, da haben nämlich Wissenschaftler aus Chile eine neue Methode entwickelt mit einer Proteinanalyse von fossilen Knochen und von Knochen heute lebender Vögel, konnten sie die Entwicklung jetzt ganz gut nachvollziehen. Da hat nämlich die Evolution ein paar Schlenker gezogen, bis sie aus den Handgelenksknochen der Dinosaurier die 4 Knochen gemacht hat, die jetzt die Flügel von Vögeln bilden. Das ist insofern wichtig, weil es in der Wissenschaft immer mal wieder Zoff drüber gibt, ob die Vögel tatsächlich von den Dinosauriern abstammen oder ob sie sich schon viel früher abgespaltet hatten. Und mit der neuen Analyse können die Wissenschaftler jetzt die erste These belegen. Die Vögel kommen von den Dinosauriern und aus Händen wurden Flügel.
Also mehr Klarheit darüber, wo Vögel und ihre Flügel herkommen. Danke, Tina.
Wetter.
Heute Abend bleibt's beim Mix aus Sonne und Wolken. Nur ganz im Südosten, in den Mittelgebirgen und später auch an der Nordsee kann's nass werden. Morgen ist es vor allem im Norden, im Süden und im Südwesten sonnig. Über dem Westen, der Mitte und im Osten von Deutschland hängen viele Wolken. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie heute, zwischen 16 und 22 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.